Die Radio Wissen. Update.
Blaulicht raucht, die Polizei hat die beiden Charlie Hebdo-Attentäter offenbar getötet. In Paris herrschte heute Ausnahmezustand, live mitzuerleben in allen Nachrichtensendern. Das ist unser Thema im Update, heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
As yet unconfirmed, I must stress, is that the hostage at the Dammartin-Anguel printworks has been freed and is safe and sound, but that the two Kouachi brothers could be dead.
Wir haben gerade die unbestätigte Meldung erhalten, heißt es da, dass die Geisel der beiden Hauptverdächtigen des Paris-Attentats frei ist. Die beiden Brüder könnten tot sein. So heißt es in der Live-Moderation des englischsprachigen französischen Senders France 24, kurz nach 17 Uhr. Kurz vorher hatte die Pariser Polizei zwei Einsatzorte gestürmt. Einmal das Industriegebäude, in dem sich die beiden Hauptverdächtigen des Attentats auf das Satiremagazin Charlie Hebdo verschanzt hatten. Und außerdem einen jüdischen Supermarkt in Paris. Dort hatte ein Mann mehrere Geiseln genommen und damit gedroht, sie zu töten, falls die Hebdo-Attentäter freies Geleit bekommen. Was mittlerweile bekannt ist, die beiden Hebdo-Attentäter, zwei Brüder arabischer Abstammung, 32 und 34 Jahre alt, sind offenbar tot. Die beiden hatten eine Geisel genommen und die ist inzwischen in Sicherheit. An dem anderen Einsatzort, dem Supermarkt, auch dort wurde der Geiselnehmer getötet. Was mit den Geiseln passiert ist, darüber gibt es noch widersprüchliche Angaben. Der Supermarkt-Geiselnehmer könnte vielleicht der Mann sein, der gestern auch eine Polizistin erschossen hat. Und er soll zu derselben Pariser Dschihadistengruppe gehören wie die beiden Charlie Hebdo-Attentäter. Das alles hat eine neue Diskussion um die Sicherheit entfacht, auch in Deutschland. Bundesinnenminister Thomas de Maizière fordert, dass in Deutschland auch verdachtsunabhängig Daten gesammelt werden dürfen. Aber er sagt auch:
Was uns jetzt nicht dominieren sollte, ist Furcht vor irgendetwas, sondern Sicherheit, Wachsamkeit und das Bekenntnis zu einer wehrhaften Demokratie. Das ist die beste Abschreckung.
Um Abschreckung geht es auch den Rechten in Frankreich. Sie fordern allerdings die Todesstrafe, wie Marine Le Pen, Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Front National. Ich glaube, dass es die Todesstrafe in unserem juristischen Arsenal geben sollte für die allerschlimmsten Verbrechen, dass man dort diese Wahl treffen könnte. Der Anschlag bei Charlie Hebdo beschäftigt ganz Europa. Die Tagesordnung des nächsten EU-Gipfels wurde deswegen geändert. Alle EU-Länder sollen Anfang Februar über Terrorabwehr beraten. Das Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo war heute auch Thema beim Neujahrsempfang von Bundespräsident Joachim Gauck. Der sagt dazu:
Das Attentat erschüttert uns, aber es erschüttert nicht unsere Überzeugungen. Wir verteidigen gerade jetzt das freie Wort. Die Demokratie, die ohne Pressefreiheit ihre Lebenskraft verliert. Wir stehen ein für die Versammlungsfreiheit, für die Religionsfreiheit, für die Freiheit insgesamt. Ich bin sicher, unsere Demokratie ist stärker als der Terror. Und wir lassen uns durch Hass nicht spalten.
Mit diesem letzten Satz spielt Gauck auf das an, wovor viele Muslime Angst haben, dass sie kollektiv für Terror, der im Namen des Islam verübt wird, verantwortlich gemacht werden. Muslime und ihre Führer distanzieren sich von dem Attentat in Frankreich. Französische Imame verurteilten die Gewalt heute auch in den Freitagsgebeten. Auch in Deutschland sagen Islamvertreter, Gewalt sei nicht mit dem Koran vereinbar. Bekir Albor von der Türkisch-Islamischen Union, der Anstalt für Religion, sagte im Deutschlandfunk, dass er sich zwar von den Karikaturen von Charlie Hebdo beleidigt fühlt, aber:
Wenn man einen Menschen tötet, heißt es im Koran, ist es so, als ob man die ganze Menschheit getötet hätte. Nein, wir dürfen debattieren, wir dürfen diskutieren, wir dürfen verbal uns gegenseitig auch angreifen, aber nicht töten. Das geht nicht.
In der Bild steht heute eine Erklärung von Religionsführern in Deutschland. Unterschrieben haben führende Vertreter der Katholiken, der Protestanten, der Juden und der Muslime. In Auszügen heißt es:
Im Namen Gottes darf nicht getötet werden. Bibel, Tora und Koran sind Bücher der Liebe, nicht des Hasses. Wir verurteilen jede Form von Gewalt im Namen der Religionen. Nur gemeinsam können wir unsere Werte und unseren Glauben gegen radikalisierte Minderheiten schützen. Wir werden nicht zulassen, dass Fanatismus, Terror und Gewalt diese gemeinsamen Werte zerstören.
Am Montag soll es vor dem Brandenburger Tor eine Mahnwache von Muslimen geben gegen Gewalt für ein friedliches Zusammenleben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Das Charlie Hebdo-Attentat war auch heute wieder Thema im Netz. Viele Nutzer kritisierten die Medien dafür, wie über den Polizeieinsatz heute berichtet wurde. Zum Beispiel auf der Facebook-Seite des Senders Phoenix, der live übertragen hat. Ulrike Löw schreibt dort: Sag mal, Phoenix, wieso sendet ihr eigentlich die ganze Zeit Live-Aufnahmen vom Polizeieinsatz, wo die französische Polizei extra darum gebeten hat, dass die Medien das bitte nicht senden sollen, was ihr auch extra bei euch eingeblendet habt? Nutzer Henning Penselin schreibt: Warum sie so spannende Bilder aus einem über die französischen Straßen fahrenden Reporterwagen zeigen, erschließt sich wohl auch nur den Phoenix-Mitarbeitern. Der Nachrichtenwert erschließt sich mir jedenfalls nicht. Auch Nachrichtensender N24 hat Live-Bilder gezeigt. Nutzer Max Emanuel kritisiert die Worte der Kommentatorin. Tatorte sind Spielorte, Geiselnahmen sind Spiele und Polizisten verstecken sich. Um zumindest einen Funken Seriosität zu behalten, sollte N24 wortgewandtere Personen einsetzen. Und Gerald Tod kritisiert: Selten so eine aufgegeilte und dumme Berichterstattung gesehen. Nutzer Peter kritisiert auf Welt.de die Live-Bilder als solches. Die Medien helfen den Terroristen, den Überblick zu behalten und gefährden das Leben der Polizisten. Aus reiner Sensationsgier. Bilder und Videos laufender Einsätze haben in den Medien nichts verloren. Jedenfalls nicht in solch einer brisanten Situation.
Was sonst noch wichtig war?
Islamistischer Terror ist im Moment auch eins der größten Themen in Nigeria. Im Nordosten des Landes eskaliert gerade die Gewalt. Dort gibt es fast jede Woche Überfälle, aber in den letzten Tagen war es besonders schlimm. Die islamistische Terrororganisation Boko Haram, ein Al-Qaida-Ableger, hat dort offenbar Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen getötet. Was feststeht, die Islamisten von Boko Haram haben mehrere, die Rede ist von 16 Dörfer angezündet und dann die flüchtenden Menschen mit dem Motorrad verfolgt und beschossen. Es war kein Militär da zum Schutz der Menschen, denn Boko Haram hatte vor ein paar Tagen die Militärbasis in der Region übernommen und die Soldaten vertrieben. Die nigerianische Regierung bekommt den Terror im Land nicht in den Griff. Senator Karibu Ibrahim Gaya aus Kano sagt, vielleicht will die Regierung das Problem auch gar nicht in den Griff kriegen. Es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass die Armee mit den Terroristen zusammenarbeitet oder zumindest vom Terrorismus profitiert.
Wir haben so viele Möglichkeiten, die Terroristen anzugreifen, sagt Senator Gaya. Mit Bodentruppen, mit der Luftwaffe. Wir wissen, wo sie sind. Aber Boko Haram-Konvois können trotzdem stundenlang durch die Gegend fahren, ohne dass sie angegriffen werden. Es gibt offenbar Leute, die eine andere, teuflische Agenda haben, auch damit die Wahlen platzen und hier Bürgerkrieg ausbricht.
In ein paar Wochen gibt es in Nigeria Präsidentschaftswahlen. Präsident Goodluck Jonathan hat sich in einer aktuellen Rede zwar zu Charlie Hebdo geäußert, zum Terror im eigenen Land aber nicht. Wurde bei der Wahl von Bodo Ramelow zum neuen Ministerpräsidenten von Thüringen womöglich versucht, Stimmen von Abgeordneten zu kaufen? Die dortige Generalstaatsanwaltschaft hat Agenturberichten zufolge ihre Ermittlungen in der Sache ausgeweitet. Mehrere Zeitungen hatten berichtet, dass ein CDU-Mitglied 2 SPD-Abgeordneten Ministerposten angeboten haben soll, falls sie die Wahl von Ramelow platzen lassen. Bodo Ramelow war im Dezember zum ersten linken Ministerpräsidenten von Deutschland gewählt worden. Die Wahl war sehr knapp, seine rot-rot-grüne Koalition hat nur eine Mehrheit von einer Stimme. Die CDU ist in Thüringen zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung nicht mehr an der Regierung.
Was noch wichtig wird.
Eigentlich war schon für heute geplant, dass der private Raumfrachter Dragon vom Unternehmen SpaceX zur internationalen Raumstation ISS fliegt, mit Versorgung an Bord. Das Ganze wurde von der US-Raumfahrtbehörde NASA auf morgen Vormittag verschoben. Es ist das fünfte Mal, dass der Dragon-Raumfrachter zur ISS fliegt. Dieses Mal ist für die Wissenschaftler aber was ganz Besonderes. Ein Teil der Trägerrakete, der den Raumfrachter ins All bringt, soll nämlich danach gerettet werden. Er soll auf einer Plattform im Atlantik landen, damit man die teuren Bauteile nochmal verwenden kann.
Und sonst in der Welt?
Obwohl die Blackbox der abgestürzten AirAsia-Maschine Signale gesendet hat, konnten Taucher sie bisher nicht finden. Laut dem indonesischen Armeechef war eine Gruppe von Tauchern am Meeresboden, wo sie auch Trümmer gesichtet haben. Es gibt Hinweise, dass Teile des Flugzeughecks fehlen. Vermutlich haben sich die Flugschreiber in diesem hinteren Teil der Maschine befunden. Das Flugzeug war am 28. Dezember auf dem Weg von der Insel Java nach Singapur abgestürzt. Rund 160 Menschen waren an Bord. Bislang wurden 43 Tote geborgen. Experten gehen davon aus, dass das schlechte Wetter die Hauptursache für den Absturz gewesen ist. Im südasiatischen Inselstaat Sri Lanka gibt es nach der Präsidentenwahl einen Machtwechsel. Neuer Regierungschef wird der frühere Gesundheitsminister Maithripala Sirisena. Laut dem offiziellen Wahlergebnis erhielt er 51,3% der Stimmen. Der seit 10 Jahren regierende Präsident Mahinda Rajapakse kam auf 47,6%. Er gestand seine Niederlage ein. Sirisena soll noch heute vereidigt werden. Er hatte den autoritären Einfluss des Präsidenten kritisiert und demokratische Reformen versprochen. In Russland sollen Homosexuelle nicht mehr Auto fahren dürfen. Denn nach Ansicht der russischen Regierung haben diese Menschen eine psychische Störung und gefährden den Straßenverkehr. Krank sind demnach auch Transsexuelle, Fetischisten, Voyeure, Spielsüchtige und Klausüchtige. Sie alle sollen in Zukunft nicht mehr fahren dürfen. Dafür sollen die medizinischen Kontrollen verschärft werden. Als Grund für das selektive Fahrverbot nennt die russische Regierung hohe Unfallzahlen. Homosexuelle werden in Russland diskriminiert und verfolgt. Viele versuchen deshalb, im Ausland Asyl zu finden. Das ist aber schwierig. Zum einen müssen die Betroffenen nachweisen, dass sie wegen ihrer Sexualität verfolgt werden. Zum anderen, dass die Regierung sie nicht ausreichend schützt.
Wissensnachrichten. Wenn man ein Aquarium hat, dann kennt man das. Es muss immer ein bisschen Wasser ins Becken laufen, damit die Fische genug Sauerstoff bekommen. Zu Hause ist es einzurichten. In unseren Meeren ist das ein Problem, zum Beispiel in der Ostsee. Maike Rosenplänter aus der Wissensnachrichtenredaktion. Jetzt können die Fische dort aber alle mal wieder tief durchatmen.
Ja, das ist tatsächlich so, weil im Dezember gab es einen großen Wasseraustausch zwischen Nord- und Ostsee und dadurch kam viel Salzwasser und damit viel Sauerstoff rüber. Die Ostsee, die liegt ja ziemlich eingeklemmt zwischen Landmassen und die Verbindung von Nord- und Ostsee bei Dänemark ist für ein Meer recht eng und flach. Deshalb schwappt da normalerweise immer mal was rüber, aber nicht genug. Es gibt sogar schon einige Gegenden in der Ostsee, die als Todeszonen bezeichnet werden. Da gibt es kaum Leben. Jetzt hoffen die Forscher, dass sie sich durch den neuen Sauerstoff ein bisschen erholen.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass überhaupt Wasser aus der Nordsee in die Ostsee fließen konnte?
Im Dezember gab es eine längere Phase. Da kam der Wind erst von Osten und hat das Wasser der Ostsee in die Nordsee gedrückt. Dann hat sich der Wind gedreht und es lief 3 Wochen lang sauerstoffreiches Wasser von der Nordsee in die Ostsee zurück. Es sind rund 200 Kubikkilometer Wasser reingeflossen. Das ist mehr als 4-mal der Bodensee. Das war die größte Salzwasser- und damit auch Sauerstoffzufuhr der letzten 60 Jahre.
Also die Fische in der Ostsee können sich erholen und haben erstmal genug Sauerstoff. Wir schauen jetzt noch in die Luft. Der Naturschutzbund NABU will herausfinden, was für Vögel so unterwegs sind. Und heute war Start der halbjährlichen Vogelzählung. Warum ist es denn so wichtig, Vögel zu zählen?
Weil es einige Vogelarten gibt, die langsam aber stetig weniger werden. Die Amsel ist da ein ganz bekanntes Beispiel. Die war letztes Jahr bei der Winterzählung noch Nummer 5, aber ihre Zahlen gehen immer weiter zurück. Unter anderem, weil es 2011 einen Ausbruch eines Virus gab. Dem sind vor allem Amseln entlang des Rheins und am Main zum Opfer gefallen.
Wenn ich jetzt Vogel zählen will, wie funktioniert das genau mit der Vogelzählung?
Ja, ganz einfach. An diesem Wochenende sitzt man hoffentlich gemütlich und warm auf einem ruhigen Platz und beobachtet Vögel. Und dann notiert man jeweils die höchste Zahl von jeder Art, die gleichzeitig im Laufe einer Stunde zu Besuch waren. Also wenn man 2 Spatzen gleichzeitig sieht, dann notiert man 2. Wenn danach 4 Spatzen gleichzeitig fressen kommen, dann notiert man 4. Also nicht addieren, sondern nur die höchste Zahl aufschreiben. Und die kann man dann bis zum 19. Januar dem NABU online melden.
Also ich merke schon, das ist nichts für Laien. Das sollten schon Menschen machen, die was über Vogelarten wissen. Um Wissen und neues Lernen geht es auch beim nächsten Thema. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat herausgefunden, dass es wohl eine Frage des Charakters ist, ob man an die Uni geht oder nicht. Wie soll ich denn das verstehen?
Forscher des DIW haben Umfragen unter Schülern ausgewertet, wie diese zu einem Studium stehen. Eines der Ergebnisse war, ein Studium wird eher von denjenigen geplant, die offen sind gegenüber neuen Erfahrungen. Dieser Faktor ist laut den Forschern noch wichtiger als solche Sachen wie zum Beispiel, ob auch die Eltern studiert haben oder was sie verdienen. Aber die Studie zeigt trotzdem, wenn die Eltern studiert haben und genügend Geld haben, dann gehen die Kinder eher an die Uni, auch unabhängig von der Neugier.
Also zumindest spielt Neugier aber eine Rolle beim Studieren. Maike Rosenplänter aus unseren Wissensnachrichten, danke dir.
Wetter.
Nach dem Regen ist vor dem Regen. In der Nacht zieht eine neue Regenfront über Deutschland. Die hat auch wieder kräftigen Wind mit dabei. Meteorologen warnen vor schweren Sturmböen bis ins Flachland. Die Höchstwerte liegen morgen bei 10 bis 16 Grad. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.